Kapitel 43 – Ein Geschenk der Liebe. Während ich mich nun an Meister Banduel wandte, suchte Linahan mit Gailrond und Kuna das Gespräch. Wer der Meister dieser Schmiede? Mein Anliegen mag womöglich etwas sonderlich erscheinen, doch ich möchte gern ein Schmuckstück für meine Begleiterin erschaffen. Für die künstlerischen Feinheiten benötige ich aber etwas Hilfe. Da ich daraus etwas unbeholfen bin, erklärte ich dem hochgewachsenen Mann meine Idee. Er schien zu schmunzeln und ein Lächeln zeichnete sich in seiner Miene ab. Eine nette Idee, Herr Derrill, bestätigte er mir. Ihr dürft meine Werkstatt dafür gern benutzen. Für Rat und Hilfe stehe ich euch ebenso gern zur Verfügung. Dass aber ein Zwerg nach handwerklichem Rat bei einem Elfen sucht, das verwundert mich schon, teilte mir der Elf die Erlaubnis und lachte schallend. Ich nahm es mittlerweile als eine Selbstverständlichkeit hin, dass jeder Einwohner dieser Stadt Kusdul sprach, so dass es mir erst jetzt wieder bewusst wurde, dass ich gerade mit einem Elfen gesprochen hatte. In den Anfängen der zwergischen Geschichte schärfte der Schmiedevater unseren Vorvätern ein, unsere Sprache nicht an andere Völker weiterzugeben. Ich erkannte aber, dass diese Weisung in der Gesellschaft Amon Kalens an Bedeutung verlor und sich daraus eine neuartige Kultur entwickelt hatte, die auf Respekt und freundschaftlichen Umgang miteinander gründete. Vom Schmiedemeister erbat ich mir einen Klumpen Eisenerz und einige Stücke Silber, ehe ich nun mit der Arbeit beginnen konnte. Der Schmelzofen war bereits angeheizt, als ich das Eisengestein einlegte. Während es schmolz, setzte ich mich im Schneidersitz vor den Ofen und bat Linahan zu mir. Wir hielten uns an den Händen und ich erzählte ihr mit geschlossenen Augen endlich, was ich vorhatte. »Ich möchte dir ein Geschenk machen, liebste Elfin. Dein schönes Haar hat mich dazu inspiriert, eine Art Haarspange für dich herzustellen. Es wäre sehr schön, wenn du mich auf diesem Weg begleiten würdest,« eröffnete ich ihr nun mein Vorhaben. Der Erzklumpen knackte im Ofen und schmolz in jenen Momenten. Die Schlacke floss aus dem unteren Aussatz des Ofens. Das Rohmetall sammelte sich unter der glühenden Kohle. Das Feuer verbrannte die Verunreinigungen, wodurch die Qualität des Eisens stieg. Der Ofen hatte einen dreiteiligen Aufbau, was eine erneute Beschickung erheblich vereinfachte. Die Kohlen lagen auf einem Rost, durch das geschmolzene Metall rinnen konnte, um darunter in eine Auffangvorrichtung zu laufen. Die leichtere Schlacke lief über und fiel nach unten durch den Auslass. Ein breites Lächeln zeigte sich im Gesicht der Elfin. »Das ist eine wundervolle Eingebung, liebster Zwerg. Natürlich stehe ich dir zur Seite, wenn ich kann«, versprach sie mir. Meister Banduil, Geselle Gailrond und Lehrling Kuna bauten in der Zeit halbfertige Werkzeuge aus bereits erstellten Einzelteilen zusammen, wobei sie hin und wieder einen amüsierten Blick auf die Elfin und mich warfen. Nun kam es zum anstrengenderen Teil der Arbeit, denn das Roheisen war ausreichend erhärtet, um es schmieden zu können. Mit einer langen Zange hielt ich das noch ungeformte Werkstück, das ich mit einem schweren Hammer in die gewünschte Richtung trieb. Die Schläge hallten dumpf von der Kuppeldecke wider. Und immer wieder musste ich das Metall erhitzen, um letzte Einschlüsse auszubrennen, die erst bei der Bearbeitung aus dem Werkstoff hervortraten. Die Nahan bediente dabei unermüdlich den Blasebalg, da für ein gutes Ergebnis eine stete Luftzufuhr vonnöten war. Und immer wieder tauchte ich das heiße Werkstück in den Wasserbottich, was jedes Mal brodelnd zischte und erhitzte es erneut. Stunden später, die Abendbeleuchtung erhellte wieder die imposante Stadt, war ich mit dem Ergebnis zufrieden. Die drei Handwerker verabschiedeten sich in die Nacht und wünschten uns gutes Gelingen. Als ich mich mit der Qualität des Eisens zufrieden gab, ging es daran, die Legierung zu erstellen. Nicht mal mehr als ein Teil Silber durfte ich 100 Teilen des Eisens beimischen, sonst würde der Verbundwerkstoff nicht die gewünschten Eigenschaften erzielen. Deshalb hatte ich zuvor das Gewicht des Stahls abgewogen. Als Gegengewicht für die Balkenwaage standen gleichförmige Metallkugeln zur Verfügung, die Linahan und ich gemeinsam sorgfältig abzählten, um die Menge des Silbers richtig bemessen zu können. Erneut musste der Stahl verflüssigt werden, ehe das abgewogene Silber beigemischt werden konnte. Das weichere Silber schmolz sofort beim Kontakt mit dem Stahl, während ich das flüssige Metallgemisch im Tiegel mit einem langen Stab umrührte. Dann konnte ich den Schmelztiegel aus der Esse holen, um die Legierung abkühlen zu lassen, bevor ich diese schmieden konnte. Schmutzig und von der anstrengenden Arbeit gezeichnet, schauten wir uns immer wieder an. Jedes Mal ein Lächeln und vor Glück strahlende Augen, deren Blicke sich trafen. Wir gönnten uns mitten in der Nacht unter dem leuchtenden Halbmond eine Pause und schlossen uns einmal mehr innig in die Arme. Danke. Dabei sollte es ein Geschenk von mir an dich werden und du hilfst mir unermüdlich bei jedem Vorgang. Ich bin beeindruckt von dir, meine Liebste, sprach ich ihr leise in das linke Ohr. Sie drückte mich etwas fester an sich und entgegnete, ich denke, dass wir gemeinsam Wunderbares erschaffen können. Wie könnte ich dir dabei nicht zur Seite stehen? Dir bei der Umsetzung deiner Vorstellungen zu helfen, ist mir ein Bedürfnis. Mit jedem ihrer Worte beeindruckte mich diese Frau umso mehr. Wie sollte ich sie nicht lieben können? Wir räumten die Schmiede und die Werkbänke auf, ehe wir zurück zur Taverne gingen, um noch etwas zu schlafen. Das Stück Silberstahl sollte bis zum Morgen abgekühlt sein, um es weiter zu bearbeiten. Ich ließ den Tiegel neben dem Schmiedefeuer stehen und legte eine Notiz dazu, die ich in eine kleine Steinplatte gravierte. Werkstück von Daryl, Sohn des Redin und Linahan, das zu einem Symbol der Liebe geformt werden wird. Dann machten wir uns auf den Weg die Straße hinunter. Die Elfin schien beim Gehen zu tanzen, so leichtfüßig kam mir ihr Gang vor. Der sanfte Schein der Ranken an den Hauswänden und das Mondlicht erschufen dabei eine zauberhafte Wirkung auf mich. Wieder bewunderte ich Linahan und folgte ihr, da sie sich in der Stadt weit besser auskannte als ich. Bald erreichten wir die Wirtschaft, in der Kyria noch geschäftig ihrer Arbeit nachging und gerade den Tresen abwischte. »Ihr wart lange fort. Benötigt ihr noch etwas?« erkundigte sie sich. Nun merkte ich, dass wir seit dem Frühstück nicht einen Bissen zu uns genommen hatten. Die Liebste richtete das Wort an die andere Elfin. »Oh, es wäre nett, wenn wir noch etwas zu essen bekommen könnten. Doch macht euch bitte keine zu große Mühe, werte Kyria.« Die dunkelhaarige, hochgewachsene Frau bedankte sich für den bescheidenen Wunsch und begab sich in die Küche. Linahan und ich nahmen am nächstgelegenen Tisch Platz und warteten geduldig. Bald kam die Wirtin mit einer Platte voller Brot und Gemüse sowie zwei dampfenden Suppenschüsseln, die sie zwischen uns auf den Tisch stellte. »Ich habe euch noch etwas von der übrig gebliebenen Tagessuppe aufgewärmt«, merkte sie und fragte. »Darf ich noch Getränke bringen?« Zu einem Humpen Bier konnte ich nicht Nein sagen und Linahan fragte nach einem Becher Apfelwein. Beides brachte Kyria umgehend zu uns und fuhr damit fort, den Tresen zu putzen. Um die Wirte nicht lange aufzuhalten, ließen wir uns nicht viel Zeit mit dem Nachtmahl und verabschiedeten uns kurze Zeit später, um unser Zimmer aufzusuchen. Nacheinander benutzten wir den Waschraum, ehe wir zu Bett gingen. Ich legte meinen Arm um sie, als ich mich an ihren Rücken kuschelte, und erschöpft von der Arbeit schliefen wir schnell ein. Der Tag begann und noch grauer Dunst stieg zwischen den Bergen hoch. Es wehte kein Wind, der die schwere Luft hätte vertreiben können. Gemächlich machten wir uns bereit für die nächste Phase unserer Arbeit an dem Haarschmuck. Im Gastraum trafen wir auf Foret und Perlok, die gerade ihr Frühstück beendeten. »Guten Morgen! Ihr wart lange weg«, begrüßte uns der ältere Zwerg. »Die Schmiede in der oberen Stadt hatte es uns angetan. Wir wollen die Arbeit noch fertigstellen, bevor wir uns etwas anderen Dingen widmen«, erklärte ich unser Wegbleiben. Linahan fragte direkt, »habt ihr was zu berichten? Ihr wart doch gestern mit den Ratsleuten unterwegs.« Pirlok nickte aussagekräftig. »Wir hatten die Bibliothek besucht und mit den Schreibern gesprochen. Dass die Elfen hier Kusduhe sprechen, ist sicherlich euch auch aufgefallen. Ich bezweifle, dass dies dem Schmiedevater gefällt, doch die Erklärung ist simpel. Die Elfen kamen gut 1000 Jahre vor unseren Verwandten hier an und errichteten eine kleine Siedlung. Mit dem Auszug aus Takadum gingen, wie allen bekannt, die Gilden ihre eigenen Wege und wurden zu den Clans, die sie heute sind«, begann der junge Zwerg mit seinem Bericht. Foret setzte fort, die Druiden sehnten sich nach einer harmonischen, naturnahen Gemeinschaft. Auf ihrer Wanderung nach Westen stießen sie auf die Elfen der Enklave der Ersten, die sie zwar unterstützten, aber nicht aufnehmen wollten. Von ihnen erfuhren unsere Druiden vom Bruch der Elfen untereinander und machten sich auf den Weg hierher. Linahan räusperte sich. Die Ereignisse fanden zwar vor meiner Geburt statt, doch ich weiß davon. Die Ahnen der hiesigen Zwerge verließen die Enklave mit dem Kurier, der die Verbindung zwischen den Enklaven der Elfen aufrechterhielt. Durch ein Portal, das Forret und Daryl auch benutzt hatten, kamen sie auf dem Steinkreis unweit von hier an. Überraschenderweise traten in diesem Moment Odiel und Elengreen ein und hielten auf uns zu. Wir begrüßten einander und ich bat die beiden Elfen, Platz zu nehmen. Wir sprachen gerade über die Geschichte von Amon Kalin, sagte Pellock, als er den fragenden Blick des Elfen sah. Wisst ihr, woher die drei Tafeln stammen, die uns das Portal hier uns erschufen? Fragte ich nach. Odie nickte und begann mit ihrer Erklärung. Als die zwergischen Druiden durch das Portal am Steinkreis eintrafen, waren wir skeptisch. Aber einige von uns waren bereits mit eurem Volk vertraut, da sie oft die Märkte besucht hatten, die auch vor dem großen Tor der Eisenwinge abgehalten worden waren. Auf diese Erfahrungen bauend, nahmen wir den Druidenclan bei uns auf und es ergab sich eine einzigartige Symbiose zwischen uns, die ihr heute erleben könnt. Die drei Tafeln, von denen ihr in unserem Treffen im Turm gesprochen hattet, waren Teil eines Schreins gewesen, den wir in gemeinschaftlicher Arbeit errichtet hatten. Das Portal mit einem Magiestein zu aktivieren, war das Vorschlag der Zwerge, um eine gewisse Sicherheit zu gewährleisten. Während des Baus des Lorenbahnnetzes durch die Steinformer gaben wir den Altar an sie weiter, um eine weitere Reisemöglichkeit bereitzustellen. Das leuchtete uns allen ein. Was danach mit dem Altar geschah, das war uns vor eurem Auftauchen nicht bekannt. Ihr hattet ja erzählt, dass die Tafeln nun als Türen einer Kommode fungieren. Das ist ungewöhnlich, aber ich denke, dass diese Funktion das Portal zusätzlich gut verbirgt, ergänzte nun Elengrün. Einvernehmlich nickten wir die drei Zwerge, um die Einschätzung des Elfen zu untermauern. Auf den Scheunenboden, wo ich den Schrank gefunden habe, dafür irrt sich niemand hin, bestätigte ich selbstbewusst. Die Bedienung, diesmal eine kräftige Zwergenfrau, machte sich am Tisch bemerkbar. Möchte noch jemand frühstücken? Letzte Möglichkeit, bevor die Vorbereitungen für die Mittagszeit beginnen, rief sie in die Runde. Die beiden Ratsmitglieder meldeten sich und auch Linahan und ich bestellten noch etwas. Der Aufguss aus getrockneten Bergkräutern duftete wieder köstlich und mundete auch mir. Ein süßes Brot und Fruchtkompott rundeten für mich das kleine Morgenmahl ab. Linahan nahm ein herzhafteres Frühstück zu sich, das aus einem Spiegelei und einer Gemüsebeilage bestand. Nach der Mahlzeit begaben wir uns zurück zur Schmiede in der oberen Stadt, um dort unser Werk wieder aufzunehmen. Langsam wich der Nebel wieder, je länger die Sonne gegen die feuchtkalte Wand ankämpfte und das Licht sich seinen Weg bahnte. Die anmutige Leichtigkeit der Elfen berührte immer wieder mein Herz. Ich konnte meine Blicke kaum von ihr wenden. Kuna stellte sich, die Hände auf die Hüfte gestimmt, vor der Schmiede auf, als sie uns kommen sah. »Ihr seid spät dran, liebes Paar«, ermahnte sie uns frech. Banduil erschien und lachte und winkte. Wir kamen näher und er begrüßte uns. »Gut, dass ihr eine Nachricht hinterlassen hattet. Es muss spät gewesen sein, als ihr heimgegangen wart. Die Legierung hat mein Interesse geweckt, Herr Daryl. Hart, aber formbar, ohne porös zu sein. Euer Verstand für das Handwerk beeindruckt mich. Der Amboss gehört nun euch, bis ihr fertig seid.« Ich dankte ihm ein weiteres Mal und dann begann ich mit der Bearbeitung des Barrens aus legiertem Stahl. Zunächst erhitzte ich das Werkstück in der Esse, um es mit dem Hammer bearbeiten zu können. Das glühende Metall ließ sich tatsächlich sehr gezielt mit sanften Schlägen formen. Bevor es zu hart wurde, legte ich es zurück in die Kohlen, damit es wieder weich wurde. Ich gestaltete unter Linahans und Gairons Aufsicht eine gleichmäßig dicke Platte, die an den Außenkanten schmaler war als in der Mitte. Nun benötigte ich den Rat der Elfen. Gairon betrachtete die im Feuerstein blinkende Metallplatte, die nun auf dem Amboss lag. Prüfend wandte er sich an mich. Die Grundform hast du also erreicht, Zwerg. Und ich muss sagen, dass dies ein beeindruckendes kleines Werk ist, das du da erschaffen hast. Wie möchtest du es gestalten? Ich bedankte mich für das Lob mit einem Nicken und erläuterte ihm meine Vorstellungen. Mittig wollte ich einen Lebensbaum darstellen, um den elfischen Aspekt zu betonen. Um den Baum herum dachte ich daran, geometrische Muster zu verwenden, die die zwergische Kultur symbolisieren sollen. Banduil hatte meine Gedanken dazu gehört und teilte uns nun seine Überlegungen mit. Der Lebensbaum ist kein elfisches Symbol, sondern Teil der druidischen Lehre, die wir sowohl mit den Zwergen als auch mit den Menschen teilen. Hin und wieder kamen wir mit den einheimischen Menschen in Berührung und tauschten uns aus. Deine Vorstellung, die Zopfschließe zu gestalten, erinnert mich sehr an die Kunst der Kelten, die für sehr lange Zeit diese Region besiedelten. Ihre Nachfahren hatten sich mit den später zugewanderten Volksgruppen immer mehr vermischt, aber sie konnten einige Aspekte ihrer Kultur bis heute bewahren. Mit wenigen Menschen, die uns wohlgesonnen sind, treffen wir uns heute noch, gelegentlich, fügte der Schmiedemeister hinzu. Kuna schnappte sich kurzerhand einen Bogenpergament und ein Stück Kohle, mit dem sie begann zu zeichnen. Die Form der Spange übertrug sie sehr genau, dann begann sie in der Mitte den Baum zu formen. Die noch freie Fläche füllte sie mit einer leicht verschnörkelten geometrischen Mustern auf. Entspricht das etwa deiner Vorstellung, Daryl? Fragte sie und ließ mir kaum Zeit, mein Erstaunen abzuschütteln. Ich klappte den Mund einmal auf und dann wieder zu, ehe ich meine Antwort geben konnte. Ja, das sieht meiner Vorstellung recht ähnlich. Wie übertrage ich denn nun dein Bild auf das Schmuckstück? Gairond bot erneut seine Hilfe an und legte eine andere Metallplatte auf den Amboss. Und meine Arbeit übergab er an den Nahan. Mit einem kleinen Treibeisen und einem handlichen Hammer bearbeitete er das kleine Blech und formte präzise Muster hinein. Später wechselte er das Werkzeug. Das neue Eisen hatte eine noch feinere Spitze, mit der er kleinste Gravuren in das Werkzeug trieb. Das ist das ganze Geheimnis. Man braucht nur etwas Fingerspitzengefühl um das richtige Werkzeug für die Bearbeitung. Probier es aus, forderte er mich auf und hielt mir sein Übungsstück hin. Vorsichtig schickte ich mich an, Linien in das Blech zu treiben. Ich bemerkte, dass der bewusste Umgang mit dem Werkstück wichtig war und testete die Möglichkeiten aus, ehe ich mich an die Spange wagte. Die drei Schmiede redeten mir gut zu und korrigierten meine Arbeit, wenn ich einen Fehler machte. Endlich traute ich mich daran, die Zopfschließe fertigzustellen. Mit der Zeichenkohle übertrug ich das Muster vom Pergament auf das Silberstahlblech und dann begann ich damit, den Baum mit den feinen Treibeisen zu umreißen. Und immer wieder schwenkte mein Blick dabei zu meiner Liebsten, deren Lächeln mir Mut machte, mit der Arbeit fortzufahren. Nun musste es Stunden gedauert haben, doch irgendwann tat ich die letzten sanft und hell nachhaltenden Schläge mit Eisen und Hammer. Als Abschluss nahm ich noch ein Stanzeisen und einen schweren Hammer zur Hand, um die Löcher an den Außenkanten durch das Blech zu treiben. Am Spitzenende des Ambosses zog ich das Blech noch in eine abgerundete Form, um einen Holzstab durch beide Löcher stecken zu können, der das Schmuckstück im Haar festhalten sollte. Woher könnte ich einen Stab aus Kirschbaumholz bekommen, der durch die Löcher passt? Fragte ich Banduil. Er grinste. Kirschholz ist eine gute Wahl, denn es ist robust und hat eine schöne Farbe. Einen Schreiner wirst du weiter oben finden, nahe des Waldes, da gibt es eine Holzwerkstatt. Kuna, bitte bring die beiden dorthin. Bei Ponhorg muss noch etwas für mich abgeholt werden, was ja auf dem Weg ist, schickte er seine Schülerin mit uns. Ich ließ Linahan einen Blick auf die Arbeit werfen, ehe ich die fast fertige Schließe einsteckte. Wunderschön, Daryl. Ich freue mich darauf, sie tragen zu dürfen, war ihre Reaktion. Winkend verabschiedeten wir uns von den beiden Elfen. Zu dritt setzten wir uns nun in Bewegung und gingen dem Wald entgegen. Kuna ging voraus, während die Nahan und ich Händchen halten folgten. Dort ist Ponhorgs Holzwerkstatt, sagte die junge Zwergin und zeigte auf einen großen, dicken Baum, in dem eine Tür eingelassen war. Sie klopfte dort an, sobald wir die Kastanie erreicht hatten. Eine piepsige, eindringliche Stimme rief uns herein.
»Bist du das, Schmiedelehrling?« blaffte das kleine Wesen Kuna an.
Es war nur halb so groß wie ein Zwerg, trug einen ledrigen Hut, in dem ein Pfeil steckte und wirbelte durch den ausgehöhlten Baumstamm. Sein Körper wirkte menschenähnlich, doch glich seine Haut einer Baumrinde. Dieses kobolthafte Geschöpf war also Ponhorg.
»Ah, du hast Gäste mitgebracht«,
schrie der Waldgeist förmlich und keckerte schrill. Ohne Pause bewegte sich das Baumwesen durch die Werkstatt und dann rief es,
»Wann du jetzt Auftrag, findest du in der Kiste neben der Tür.«
Späne flogen nun durch die Luft, als Ponhorg nach einem Häube gegriffen hatte.
»Was wollen denn die Besucher?«
fragte er sich an uns, ohne innezuhalten. Ich versuchte, mich zu konzentrieren, denn sein hektisches Gebaren bereitete mir einige Schwierigkeiten. »Nun, ich benötige nur einen kleinen Stab aus Kirschholz, um dieses Schmuckstück fertigzustellen«, sagte ich und zog nun die Schließe aus der Hosentasche. Er raste heran, warf einen Blick auf das Kleinod und begann in Kisten und Regalen zu kramen. Letztendlich griff er sich an den Kopf, zog den Pfeil aus seinem Hut heraus und Worte sprudelten in hohen Tönen aus seinem Mund.
»Ist Kirschholz, warte kurz!«
In einer seiner Hände drehte er den Holzschaft des Pfeils, in der anderen Hand hielt er ein Werkzeug, mit dem er ihn bearbeitete. Während der Dauer nur eines Augenblicks drückte er mir bereits das Holz in die Hand. Ich war überrascht, wie schnell und gekonnt Ponhorg arbeitete.
»Nun geht, ich hab zu tun. Danke für den Besuch und die kleine Ablenkung. Husch, husch!«
komplimentierte er uns mit seiner piepsigen Stimme aus der Werkstatt und mit einem weiteren schrillen Keckern fiel die Tür hinter uns wieder zu und wir standen draußen. Ich versuchte, den kleinen Holzstab mit dem Metallstück zu kombinieren und verblüfft stellte ich fest, dass er perfekt dazu passte. Die Länge und die Stärke schienen genau abgemessen zu sein und die Spitzen waren abgerundet. Und so präsentierte ich Lenahan das Schmuckstück, indem ich vor ihr kniete und die Schließe ihr mit beiden Händen entgegenhielt. Sie belohnte mich mit einem wundervollen, glücklich wirkenden Lächeln. »Das ist wundervoll geworden. Kannst du sie mir anlegen?« fragte sie mit leuchtendem Blick. Ich erhob mich und sie kniete sich vor mich hin, damit ich ihre Haare zusammennehmen und die Schließe anlegen konnte. Das silbrige Metall glänzte in der Sonne, als die Elfin sich wieder aufrichtete. Der Schmuck betonte ihre dunkelblauen, lange Haare sehr schön, wie ich fand. Dann drehte sie sich zu mir um, beugte sich zu mir hinunter, sodass sie mir direkt in die Augen sehen konnte und drückte mir einen Kuss auf den Mund. Ende 43. Kapitel.